Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu einer neuen Episode unseres ABCSG-Podcasts Medizin im Kontext. Wir sprechen über die sozialen Aspekte in der Medizin, über die Beziehung zwischen Arzt, Patienten und Gesundheitssystem. Mein Name ist Maria Schuchter und ich begleite Sie durch die Gespräche. In den nächsten zwei Folgen sprechen wir über die Herausforderungen, die entstehen, wenn sich Ärzte und Patienten begegnen. Wir gehen der Frage nach, welchen Einfluss ein gutes Verhältnis zwischen diesen beiden Rollen auf den Behandlungsverlauf haben kann. Zu Gast in dieser Episode Frau Dr. Birgit Latschek-Kermer. Sie ist Psychotherapeutin und Leiterin der Abteilung der medizinischen Psychologie an der Medizinischen Universität Wien. Außerdem ist sie Expertin für Gesundheitskommunikation. Ihr gegenüber sitzt Professor Georg Pfeiler von der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der Medizinischen Universität Wien, Leiter der onkologischen Brustambulanz und Leiter der Ambulanz für Knochengesundheit. Ich wünsche Ihnen eine spannende Stunde. Warum ist überhaupt die Kommunikation und der Austausch zwischen Arzt und Patienten so wichtig und welche Herausforderungen stellen sich dabei, Frau Dr. Birgit Latschek-Kermer?
Naja, also Kommunikation ist deswegen wichtig, weil ohne Kommunikation kein Informationsaustausch stattfinden kann. Und Ärzte müssen ja einerseits von Patienten und Patientinnen Informationen erhalten, damit sie überhaupt wissen, wie es ihnen geht, was ihnen fehlt. Und dann, gerade in der Onkologie, müssen sie oft auch sehr schwierige Botschaften vermitteln. Das heißt, sie müssen auch wieder Informationen vermitteln. Und ohne zu kommunizieren, funktioniert das nicht. Es geht aber nicht nur um den Dialog, sondern, was eben ganz besonders wichtig ist, auch in der Onkologie, wir haben es ja hier mit schwerkranken Menschen zu tun. Und hier geht es auch um Emotionen. Und es geht eben nicht nur darum, Informationen zu vermitteln, sondern es geht ganz wesentlich darum, eine stabile Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und auch Emotionen anzusprechen.
Wie ist das mit dem Thema Sprachbarriere zum Beispiel? Sprachbarriere und Schwierigkeiten bei der Kommunikation, auch mit der Emotion.
Sie meinen jetzt, wenn jemand eine andere Muttersprache hat?
Kommt sehr häufig vor im klinischen Alltag.
Ja, natürlich. Also das ist eine ganz besondere Herausforderung. Da hängt es dann immer davon ab, wie stark ist diese Sprachbarriere ausgeprägt. Im Extremfall braucht man Dolmetscher, da ist das natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das braucht man eigentlich in jeder Kommunikation, bei der Informationsvermittlung, und das präferieren auch die Patienten, dass man eine klare und einfache Sprache verwendet. Und wir nennen das auch patientenzentrierte Kommunikation. Das heißt, die Kommunikation soll sich den Patientenbedürfnissen und Möglichkeiten anpassen. Und selbst wenn ich jetzt mit einem Universitätsprofessor spreche, der eine Tumorerkrankung hat, wird es er auch vorziehen, wenn ich klare Sprache verwende, kurze Sätze verwende. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Unverständnis der Patienten und der Anzahl an Begriffe, die ein Arzt in einem Gespräch verwendet. Man glaubt oft, wenn man besonders kompliziert spricht, dass man da sehr kompetent wirkt. Das Problem ist leider, dass dann einfach weniger Information ankommt. Und natürlich, je größer die Sprachbarriere ist, also jetzt auch zum Beispiel gibt es ja auch viele ältere Menschen, die hören nicht mehr so gut. Da ist zum Beispiel auch wieder ganz wichtig, der Herr Professor Pfeiler nickt, Blickkontakt, damit ich sehe, nickt er, wie schaut er, kann er mir noch folgen. Also da geht es jetzt wieder darum, um diese verbalen, das Aufgreifen von diesen verbalen und nonverbalen Cues, von diesen Hinweisreizen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich möchte noch ergänzen zu dem Punkt mit den komplizierten Wörtern oder Worten, die im Gespräch verwendet werden. Ich glaube, dass es da gar nicht nur so ist, dass der Arzt sozusagen sich abheben will, sondern ich glaube, das sind die Bereiche oder die Momente, wo sich der Arzt selber sehr schwer tut im Gespräch mit der Patientin. Und wir kennen es, wenn unser Kind uns etwas fragt, wo wir uns nicht wirklich gut auskennen, dann werden wir sehr kompliziert und komplex antworten. Und das Kind wird gar nichts davon haben. Ja. Aber das liegt einfach an uns selbst. Ja. Und das gibt es einfach in Bereichen dann auch im Gespräch, wo eine Frage vielleicht kommt, die nicht unser Spezialgebiet ist oder wie wir uns schwer tun und dann werden wir sehr kompliziert antworten. Und das ist natürlich ganz schlecht. Also das ist sicher besser, dann zu sagen, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen oder ich schicke Sie weiter zu einem Spezialisten oder ich mache mich nochmal schlau und komme dann wirklich einfach darauf zurück. Das ist ganz wesentlich. Und ich glaube, dass das, was Sie angesprochen haben mit der anderen Muttersprache, zwar die Sache verkompliziert und das Gespräch verlängert, aber eigentlich die Interaktion nicht zwingend stören muss, weil ich dann sozusagen zwar dem Dolmetsch das erkläre in meinen Worten, aber der Dolmetsch dann sehr gut das eigentlich wieder in einfachen Worten an den Patienten oder die Patientin weitergeben kann. Und wenn man eben dann die Gestik, Mimik mit beobachtet, bleibt man im Gespräch und es geht gut. Es verlängert nur unglaublich und das kann nervtötend sein. Für alle drei eigentlich,
Ich würde da gern zustimmen bei dem mit den komplizierten Worten und dass man sich manchmal selber nicht sicher fühlt. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht nur in Gebieten, wo man sich jetzt vielleicht fachlich nicht so gut auskennt, sondern gerade in der Onkologie, es läuft für vieles gut, aber es läuft halt nicht immer alles so, wie es sein soll. Und wir haben einfach auch mit Themen zu tun, die emotional sehr belastend sind. Und das ist jetzt auch ein bisschen ein Schutz vielleicht auch für die Ärzte, wenn man sich dann hinter Begriffen auch ein bisschen zurückziehen kann.
Ja, ich glaube, dass man einfach nicht vielleicht in einem klinischen Alltag in der Sekunde sofort umschalten kann. Das funktioniert einfach manchmal nicht so gut auf die Sprache des jeweiligen Gegenübers. Das schafft dann mit der Zeit, wenn man sich besser kennt, und das ist ja in der Onkologie, werden Sie wahrscheinlich bestätigen können, hat man mit dem Patienten ja auch eine längere Beziehung, Gott sei Dank, als nur wenige Konsultationen?
Ja, das stimmt bis zu einem gewissen Grad leider nur. Also in den Ambulanzen muss man ehrlicherweise sagen, dass wir doch recht abwechselnd besetzt sind und damit auch nicht jeder Patient immer den gleichen Arzt hat. Und das ist auch ein definitives Manko in der Gesprächsführung und auch in der Behandlung und Betreuung der Patienten, dass sie stark kritisieren, dass sie sozusagen nicht immer den gleichen Ansprechpartner haben. Was für die Patientin unendlich viel wichtiger ist als für den Arzt, der sozusagen 20, 30 Patienten betreut und sich dann im Einzelfall vielleicht gar nicht mehr so an die Patientin erinnert. Aber für die Patientin ist es natürlich ein großer Vorteil, dieselbe Person sitzen zu haben, die auf dieselbe oder gleiche Art und Weise sozusagen Themen kommuniziert. Die Patientin hat sich darauf eingestellt und weiß, wenn mir der das so sagt, wenn der so schaut, dann weiß ich, das oder das kommt. Ich kenne es aus der Privatordination, wo es anders ist natürlich, wo ich sozusagen den Patientinnen immer gegenüber sitze und die wissen schon ganz genau, so und so wird es dann im Endeffekt auch werden, schon vielleicht bevor ich was gesagt habe. Und das ist für Patienten ein großer, großer Vorteil und ein Sicherheitsfaktor. Und das geht ein bisschen in den Ambulanzen bei uns, muss man ehrlicherweise sagen, verloren.
Das heißt, Sie schneiden hier das Thema auch Zeitdruck an natürlich und schneller Wechsel, viele Kollegen, die sich abwechseln. Was gibt es denn noch für Herausforderungen für die Ärzte aus Ihrer Sicht?
Ja, also der Zeitdruck, ich habe im Vorfeld auf dieses Gespräch auch darüber nachgedacht. Ich glaube, der Zeitdruck ist definitiv ein Problem. Aber ich denke, so in vielen Bereichen des Lebens, wenn man gut organisiert ist, kriegt man auch in einer relativ kurzen Zeit ein gutes Gespräch unter. Und genauso schlimm wie zu wenig Zeit ist ein zu viel an Zeit, kommt mir vor in einem Gespräch. Also wenn ich jetzt eine Patientin gegenüber sitzen habe, dann kommt es einfach manchmal vor, das ist ein nie enden wollendes Gespräch. Und ich glaube, dass so manche Patientinnen sich in diesem Gespräch einfach festklammern und sozusagen sich das unter Sicherheit suchen und dafür fürchten, aus diesem Gespräch rauszukommen und damit die Diagnose oder mit der Nachricht, die sie bekommen haben, in die Welt sozusagen hinauszugehen. Und die wollen einfach weiter und weiter reden, um sozusagen der Glauben dadurch vielleicht das zu verarbeiten oder besser zu verarbeiten, was gar nicht stimmt. Also ich glaube, ein Timeslot, den man hat, dass man sagt, ich habe eine gewisse begrenzte Zeit, ist für die Patientin gut und für den Arzt gut. Ich muss organisiert sein und ich muss in einer gewissen Zeit was rüberbringen. Natürlich sollte das ausreichend Zeit sein, oder das schafft man sicher nicht in 2 Minuten, in Abhängigkeit davon, worum es geht. Aber es muss keine Stunde sein.
Genau. Also wir haben zum Beispiel auf einer Onkologie mal dürfen Arzt-Patient-Gespräche mit Tonband aufnehmen und dann transkribiert und analysiert. Und da waren Gespräche dabei, die haben 45 Minuten gedauert, und es haben Gespräche dabei, die haben 10 Minuten gedauert. Und die Qualität eines Gespräches hängt nicht mit der Länge zusammen. Und was Sie vorher aber auch angesprochen haben, dass die Patienten vielleicht ein Sicherheitsbedürfnis haben oder sich unsicher fühlen. Und das Thema ist ja, die Patienten sprechen das oft nicht direkt an. Die sagen dann nicht, Frau Doktor, Herr Doktor, ich habe Angst, ich bin unsicher, sondern sie machen sogenannte Relevanzmarkierungen. Und man kann das Gespräch einfach enorm verkürzen, wenn man das aktiv anspricht. Wenn man sagt, ich spüre, ich habe den Eindruck, sie machen sich Sorgen, ich habe den Eindruck, da gibt's jetzt noch was. Und das auch mit der Organisation. Das ist übrigens auch das, was wir versuchen, den Studierenden schon auf der Uni beizubringen, ist, dass ein Gespräch eine Struktur hat. Das hat einen Anfang, das hat ein Ende und es hat etwas, worum es geht. Geht es heute um die Anamnese? Geht es um die Therapie? Geht es um die Prognose? Und wenn ich das für mich in meinem Kopf habe, meine Agenda, dann habe ich auch so meinen roten Faden. Und ganz optimal wäre es, wenn ich den Patienten das auch sage. Wenn ich sage, Frau sowieso, ich würde gern das mit Ihnen besprechen heute. Und aber natürlich auch die Patientin fragt, was ist für Sie heute das Wichtigste? Und wenn ich die Patientin frage, was ist für Sie heute das wichtigste Thema? Und ich gebe mir die Flexibilität und gehe auf das als erstes ein, dann habe ich es vom Tisch. Eine Patientin, die sich Sorgen macht, zum Beispiel, werden mir die Haare ausgehen? Ja, das kann ja ganz, ist ein großes Problem. Das ist jetzt aber nicht auf der Agenda des Arztes in dem Thema. Und er will ja was erklären und er bemüht sich und er wiederholt es. Aber in ihrem Kopf ist immer nur, werden mir die Haare ausgehen, was wird passieren? Das heißt, sie wird das nicht aufnehmen. Jetzt kann der Arzt lange sprechen, aber er spricht jemanden an, der nicht aufnahmefähig ist. Und am Ende, und das haben wir ja oft, dass die Patienten nicht wissen, was gesprochen wurde, dass sie es nicht wiedergeben können. Also ich mache Agenda-Setting und ich frage meine Patientin, was ist ihr Anliegen heute? Und wenn ich das mache, und wir trainieren die Gespräche für die Studierenden maximal 10 Minuten. Weil in der Klinik, es ist nicht üblich, dass man stundenlang hat. Und was auch noch interessant ist, und ich bin sehr froh, dass Sie das jetzt angesprochen haben, mit dieser zeitlichen Begrenzung, dass die auch den Patienten hilft. Weil das gibt Struktur. Wir sind heute hier beide hergekommen und haben gewusst, wie lange das dauert. Wir wollen das wissen. Wir wollen auch nicht da sitzen und nicht wissen, wie lange geht das. Und ein Rahmen gibt immer Struktur. Und was brauchen Patientinnen, die schwer krank sind? Sie brauchen Rahmen und Struktur und das gibt Halt.
Wie viel Raum für große emotionale Ausbrüche gibt es in diesem strukturierten Rahmen?
Genug. Natürlich. Also ich meine, natürlich gibt es Ausnahmen, aber also wir in unserer westlichen Welt, wir sind ja nicht so, dass wir so, es gibt nicht so diese wahnsinnigen emotionalen Ausbrüche. Im Gegenteil, Patienten schämen sich oft für ihre Tränen. Das heißt, es ist eigentlich wichtig, dass wir sie ermuntern, dass sie diese Emotionen zeigen. Die Menschen möchten ja irgendwie ihre Funktionalität aufrechterhalten. Denen wird ganz was Schlimmes gesagt und sie entschuldigen sich, dass sie jetzt weinen. Also das ist, glaube ich, nicht das Thema, dass jetzt hier stundenlang geweint wird. Ja, das ist nicht das, was Zeit aufhält. Aber wichtig ist, dass ich sage, ich merke, das ist traurig für Sie und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und wie kann ich Ihnen jetzt helfen?
Das kann ich nur unterstreichen. Also erstens, dass die Patientin sich dafür entschuldigt, dass sie weint. Das ist wirklich für einen ganz absurd manchmal in dem Moment. Und es ist wirklich nicht das Thema, dass es lange auffällt. Aber ich bin auch voll der Meinung, unterstütze das total, dass man die Patientin bei so einer Diagnose dazu auffordern soll und ihr sagen soll, bitte betrauern Sie das jetzt, weinen Sie, schreien Sie, lassen Sie das jetzt raus. Wenn Sie das jetzt nicht machen, dann bleibt Ihnen das immer dabei und Sie nehmen es immer mit. Und es gibt leider doch einige wenige Patientinnen, die das nicht können. Die können sozusagen nicht jetzt ihre Emotion zeigen und die werden das auch zu Hause nicht machen, weil die müssen die starke Frau und Mutter sein. Und die werden das mittragen. Und irgendwann kommt das als Rebound zurück. Und das ist, glaube ich, schlecht. Und die Patientin, die in der Ordination oder in dem Gespräch weint, das kann man zulassen, das kann man in Ruhe abwarten, weil das dauert im Regelfall nicht einmal eine Minute.
Ganz genau.
Ermutigen Sie die Patienten dann auch zum Beispiel, sich jemanden in ihrem Umfeld anzuvertrauen,
Ja.
Die Kommunikation auch ins private Umfeld mitzunehmen?
Ja, definitiv. Also wir haben das große Glück bei uns an unserer Abteilung, dass wir immer auch die Möglichkeit haben, eine Psychologin beizuziehen. Mhm. Was ich immer dann mache, wenn die Patientin, wo ich mir denke, sie braucht es und sie hat niemanden Angehörigen dabei, dann kommt, ist es ein Muss. Wenn die Patientin jemanden dabei hat, dann biete ich es zumindest an. Und dass die Angehörigen mit eingezogen werden, das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Also ich versuche bei kritischen Gesprächen der Patientin im Vorfeld mitzuteilen, wir haben vielleicht eine Diagnoseaufklärung, versuchen Sie jemanden mitzunehmen, aus mehreren Gründen. Der eine wesentliche Grund ist schon angesprochen worden, die Patientin nimmt ein Zehntel von dem auf, was ich ihr sage. Egal wie gut ich ihr sage, es kommt nicht an, weil in dem Moment, wo sie hört, ich habe Brustkrebs oder ich habe Krebs, verschwindet alles danach. Und das ist total legitim und in Ordnung. Und der Mensch daneben, der beisteht, der ist für die Emotionen da, glaube ich, aber auch sozusagen, ich nehme sozusagen kognitiv von der Sache was mit und ich kann sie noch einmal zu Hause sagen, weil da wird sie sicher noch einmal fragen. Also das ist ganz wesentlich. Und der zweite wesentliche Punkt neben dem Menschen, der sie da unterstützt, ist, glaube ich, dass man ihnen auch, und das sage ich auch immer, das habe ich von unseren Psychologen gelernt, dass sie mit ihren Kindern sprechen über diese Diagnose. Wir haben ja doch viele junge Frauen, die an Krebs erkranken und die dann nicht wissen, sage ich es meinen Kindern, soll ich meinen Kindern was sagen, was sage ich meinen Kindern? Ich muss sagen, da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, weil das gebe ich dann an die Psychologin ab. Aber ich sage zumindest, teilen Sie Ihren Kindern was mit, sagen Sie ihnen, ich bin krank, wir müssen was tun. Es kommt was auf uns zu. Ich werde eine Therapie machen müssen, ich werde eine Zeit vielleicht ausfallen aus dem normalen Leben, es wird sich für diese Zeit was ändern. Aber das muss gesagt werden, dann ist das Vertrauen mit den Kindern gegeben. Wenn man das nicht macht, glaube ich, dann geht das verloren.
Ja, Sie haben ganz was Wichtiges angesprochen, finde ich. Ich meine, eine Krebserkrankung betrifft ja meistens, also gerade in Ihrem Bereich, eine ganze Familie. Und Information ist einer unserer wirksamsten Angstkiller. Und Kinder spüren, sie haben ja so feine Antennen, die spüren sofort, wenn irgendetwas anders ist. Und zu spüren, da ist jetzt irgendwas, aber ich weiß nicht was, macht unglaublich viel Angst. Und eben, da geht es darum, das kindgerecht den Kindern eben mitzuteilen. Das ist ganz, ganz wichtig, aber es ist oft natürlich für Eltern extrem schwer. Und ich glaube, das finde ich toll, dass sie das auch sagen, dass sie das machen sollen, weil ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Hinweis.
Es wurde ja in letzter Zeit sehr viel kommuniziert, auch unter Ärzten und Patienten, über Corona, Covid-19. Darf ich Sie da kurz fragen, Professor Pfeiler, wie Sie das gehandhabt haben?
Also es gab da zwei Punkte sozusagen. Das eine natürlich einerseits unsere Krebspatientinnen und die Sorge dieser Patientinnen vor Corona, weil sie durch die Chemotherapie, durch die Krebserkrankung geschwächt sind und ein erhöhtes Risiko haben. Das konnte man eigentlich sehr gut mit den Patientinnen besprechen und denen die Angst nehmen, indem sie einfach die Maßnahmen, die notwendig waren, umgesetzt haben. Der schwierigere Punkt war, dass wir natürlich versucht haben, unsere Patientinnen aus Krankenhäusern und öffentlichen Bereichen fernzuhalten, um eben das Risiko, sich anzustecken, zu minimieren. Und das hat dazu geführt, dass doch eine Reihe an Gesprächen, aber auch wesentlichen Gesprächen, auch Befundaufklärungen oder Aufklärungen, dass eine Patientin eine Operation braucht, über Telefon- oder Videotelefonkonferenz stattgefunden hat. Und das ist eine massive Herausforderung für den Arzt und ich denke auch die Patientin, wobei man das natürlich dann nicht mitbekommt. Also man muss ehrlich sagen, ich tue mir unendlich schwer in Videokonferenzen, auch mit Kollegen oder in einer Art Kongress, hier mich auszutauschen, adäquat, weil ganz viel Information, die nebenher läuft, einfach verloren geht. Und das verliere ich in diesem Patientengespräch, was total wesentlich ist.
Mhm. Also was man da, wir haben jetzt ja auch, also in der Lehre hatten wir ja auch Covid-Situationen. Wir hätten jetzt, wie der Shutdown war, gerade dieses Curriculumselement gehabt, wo die Studierenden mit Schauspielpatienten konkret üben, zum Beispiel auch Diagnosemitteilung oder Besprechung, palliative Situation. Und das konnte man jetzt natürlich nicht machen. Und das haben wir dann auch über WebEx gemacht. Wir haben auch dann Filme gedreht mit Patienten und diese ganzen Sachen da getestet. Und mir ist es am Anfang genauso gegangen. so unbefriedigend, finde ich das, weil man gewöhnt ist, wenn man ganzen Menschen da hat und das dann fehlt. Ich glaube, was ganz wichtig ist vielleicht jetzt in der ärztlichen Kommunikation, in der Telemedizin, dass man noch viel mehr noch langsam und viel mehr rückfragen muss. Viel öfter. Und ich denke auch gerade, wenn es jetzt darum geht, wenn man jemand wirklich seine Diagnose mitteilen muss, dass man sich im Vorfeld auch erkundigt, ist jemand bei dieser Patientin? Was passiert mit der nachher? Wo ist die nachher aufgehoben? Weil so eine Diagnose löst ja einen Schock aus. Und in einem Schockzustand wissen wir nicht, was die Person dann tut. Wir würden ja in der Klinik niemand jetzt einfach so davon gehen lassen. Ja, sie würden ja dann niemand das sagen und dann gehen, sondern sie würden sich darum kümmern, was passiert jetzt mit dieser Frau oder mit diesem Mann. Und das kommt einfach da noch wesentlich dazu, dass man eben hier noch viel strukturierter sein muss, auch in der Vorbereitung, wenn man sowas macht. Ja.
Also es ist unendlich schwieriger, finde ich, anstrengender für einen selbst. Also ich bin nach solchen Gesprächen erschöpfter als sozusagen in einem normalen Gespräch, weil einfach ganz viel wegfällt. Und ich glaube, was angesprochen worden ist, ist ganz wesentlich und fällt aber unendlich schwer in so einem Gespräch. Also sich da selbst zu motivieren, lange in so einem Gespräch zu bleiben, ist wirklich schwierig. Und da sozusagen Rückfragen zuzulassen und mit der Patientin länger zu sprechen, ist, glaube ich, ein ganz schwerer Punkt. Und da wird aber ein bisschen vielleicht Zukunft werden, bleiben, glaube ich, fürchte ich.
Also ich denke eben nicht nur Rückfragen zulassen, sondern wir nennen das Teachback, dass wir auch fragen, was ist denn jetzt bei Ihnen angekommen? Würden Sie mir sagen, was bis jetzt Sie aufgenommen haben? Das sind sehr viele Informationen, dass ich eben wirklich, ich frage, was ist bei Ihnen angekommen? Also da geht es um die Verständigungssicherung und ich kann, das ist überhaupt das wirksamste kommunikative Skill, um Verständigung zu sichern, ist das Rückfragen, dass ich nachfrage, weil ich weiß ja überhaupt nicht von dem, was ich rede, was da bei Ihnen ankommt, was Sie dazu denken, was Sie davor schon wissen, was Sie sich merken. Das ist ein großes schwarzes Loch. Ich kann es höchstens herausfinden, wenn ich Sie frage. Ja.
Wird das Ihr Curriculum jetzt auf Dauer ein bisschen verändern?
Ich hoffe
diese spontanen Veränderungen, die Sie da anpassen mussten. Also werden Sie das jetzt aufnehmen in den Lehrplan?
Also ich denke schon, wir haben auch in anderen, jetzt nicht nur an der Uni, auch in der Fortbildung haben wir das jetzt gemacht. Und das einfach gleich so genützt, dass wir quasi Kommunikation wie via Videotelefonie trainiert haben. Ich denke, das ist einfach etwas, was zusätzlich sicher etwas ist, was, glaube ich, auch bleiben wird, was vielleicht auch kommen wird. Aber ich hoffe schon sehr, dass dieser persönliche Kontakt wieder verstärkt kommt und bleibt, weil das ist einfach ungeheuer wichtig, also für die Patienten sowieso, aber ich glaube auch für uns. Also das ist einfach ganz was anderes, ob man jetzt mit einem Schirm redet oder mit einem Menschen. Aber es sind wichtige Tools, die man für die Zukunft einfach brauchen kann. Und ich denke, ja, jetzt haben die Studenten halt das gelernt, haben sie auch eine Kompetenz, die sie später brauchen können.
Mhm. Ja. Was haben Sie für Rückmeldungen von Patienten und Patientinnen vor allem bekommen? Wie zufrieden waren die?
Patienten sind sehr angenehme Menschen in den meisten Fällen und sehr genügsam und nehmen alles sehr gut auf und sehr wohlwollend und dankbar, muss man sagen. Also ich habe keine negative Rückmeldung bekommen, überhaupt nicht. Wir haben viele Anrufe vom AKH aus gemacht. Ich habe ein paar von der Ordination gemacht und die sind alle eigentlich gut angekommen. Aber ich glaube, es ist schon Information dazwischen stecken geblieben und das wurde dann einfach nachher nachgeholt im nächsten persönlichen Kontakt.
Wie ist denn die Studienlage zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation? Was gibt es da für Studien?
Ja, also die Studienlage ist extrem umfangreich. Das lasse ich jetzt so allgemein schwer beantworten. Aber vielleicht...
Wenn Sie ein paar interessante vielleicht rausfinden können.
Ja, also was man auf jeden Fall weiß, Kommunikation kann man lernen. Da gibt es viele Studien dazu, dass man eben Kommunikation, aber eben nicht, man lernt es nicht aus Büchern und man lernt es nicht, indem man Filme anschaut. Kommunikation ist ein Verhalten und Verhalten lernt man, indem man es tut. Und im besten Fall kriegt man dann unmittelbar danach auch ein Feedback. Und das funktioniert eben sehr gut. Und eben so, wie es wir machen auf der Med-Uni, das ist eigentlich genau das, wie es jetzt also in allen Studien gesagt wird, dass das das Beste ist, wie man es lernen kann. Und es muss wiederholt sein. Also einmal ist auch zu wenig natürlich. Dann vielleicht Studien zu dem, was wünschen sich die Patienten. Und Patienten wünschen sich vor allem Information. Natürlich gibt es jetzt individuelle Unterschiede. Und man sieht eben, da gibt es eben ein bisschen ein Problem, dass Ärzte informieren schon, ja, aber Ärzte informieren halt natürlich das, was sie glauben, was wichtig ist. Und sie haben auch sehr viel zu vermitteln, gerade wenn es zum Beispiel um Studien geht, wenn es darum geht, dass Dinge unterschrieben werden müssen, dass Details. Patienten haben aber ganz andere Informationsbedürfnisse. Die meisten Patienten möchten wissen, was habe ich und wie schaut das aus? Wie ist auch meine Prognose? Wie geht das weiter? Das ist etwas, das zumindest am Anfang ganz selten besprochen wird. Was bringt gute Kommunikation zum Beispiel? Also wenn die Kommunikation gut funktioniert, dann führt es dazu, dass die Lebensqualität onkologischer Patienten persistierend und nämlich auch Jahre nach der Behandlung besser ist. Es führt aber spannenderweise auch dazu, dass auch Onkologen eine höhere Lebensqualität haben, wenn sie das Gefühl haben, sie können gut mit ihren Patienten kommunizieren. Es reduziert auch das Burnout. Wir haben höhere Vertrauensmaßnahmen. Und was vielleicht auch wichtig ist, weil wir das Thema Zeit auch hatten, patientenzentrierte Kommunikation, also wie wir es uns vorstellen, dass wir eben schauen, was sind die Bedürfnisse des Patienten, dass ich Informationen so vermittle, die Information vermittelt, die die Patientin braucht, dass ich nachfrage, rückfrage, schaue, dass sie es auch verstanden hat, dass ich auf nonverbale und verbale Hints eingehe, dass ich Emotionen anspreche und zulasse. Das gebe ich zu, natürlich, das dauert das Erstgespräch ein bisschen länger. Ja, das dauert ein bisschen länger, da brauche ich dann vielleicht meine 15 Minuten. Aber es gibt wirklich ganz viele Studien, die zeigen, diese Zeit wird nachher immer kürzer. Kann man sich auch ganz leicht erklären. Wenn ich kein Vertrauen habe zu meinem Arzt, dann werde ich einfach immer wieder nachfragen, werde ich immer wieder unsicher sein. Wenn ich nicht verstehe, was mir mein Arzt sagt, weil einfach so viel gekommen ist, dann muss ich immer wieder nachfragen, dann mache ich das nicht so, wie ich es machen soll. Also das kostet nachher einfach extrem viel Zeit. Ja.
Ich glaube, was man unterstreichen kann und muss, sind die Studien, die gezeigt haben, dass ja Ärzte, die nicht ausgebildet sind in diesen Gesprächsführungen, in ihrem Alltag einen hohen Stresslevel haben und ein hohes Risiko für Burnout. Und das genau, wie es gesagt worden ist, jetzt, wenn ich mir diese Gesprächsführung aneigne, einerseits mir was Gutes tue, das heißt, eigentlich müsste der Arbeitgeber mega dahinter sein und sich investieren und andererseits den Patienten natürlich was Gutes tun. Aber es ist eben eine Seite, also es betrifft beide Seiten und das ist das Positive an der Sache, finde ich. Also ich glaube, das muss man nach mehr sozusagen publik machen, dass ich hier dem Arzt was Gutes tue. Und ich glaube, es ist in der Bevölkerung sehr wohl angekommen, dass Ärzte ein hohes Stresslevel haben. Aber ich glaube, es ist schön, auch mal zeigen zu können, wie kann ich dieses Stresslevel reduzieren. Und das wäre eine, glaube ich, ganz gute Möglichkeit, wo zusätzlich noch der Patient profitiert.
Mhm. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit der Supervision für Ärzte?
Supervision gibt es natürlich. Das ist ein bisschen schwierig, dass Ärzte jetzt tendenziell Supervision weniger in Anspruch nehmen. Also ich bin auch Supervisorin, ich mache Supervision an Kliniken, dass eher das Pflegepersonal, dass das in Anspruch nimmt. Wir haben da immer ein bisschen das Problem, dass die Ärzte da nicht so zahlreich erscheinen, sagen wir so. Aber was es natürlich gibt, und vielleicht ist das interessant, und ist zum Beispiel im Rahmen vom Nationalen Krebsprogramm wurde jetzt ja beschlossen, besonders die Gesprächsqualität in der Onkologie zu führen. Und wir sind jetzt gerade dabei, Interviews mit Expertinnen zu führen in Klinikern und sie zu fragen, genau das, was wir eigentlich jetzt hier reden, was sind die Herausforderungen in der Kommunikation? Und sie werden auch gefragt, wie sollte denn so ein Training sein, dass sie kommen würden? Es gibt, und dann soll eben ein Mustercurriculum Kommunikation in der Onkologie, das wird entwickelt werden. Und wenn Sie wollen, können Sie gleich sich mit Ihrer Abteilung bewerben. Dann kann man das dort auch implementieren und dann wird das auch gemacht. Und es gibt ja sowohl auf der Uni natürlich diese Trainings, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, Kommunikationstrainings zu absolvieren. Also ich habe jetzt in vielen Pflegeanstalten, in Reha-Einrichtungen, mache ich eben das, funktioniert nach diesem EACH-Modell, nach der Internationalen Organisation für Communication in Healthcare. Das ist das EACH-Modell, die eben mit Schauspielpatienten unterrichten in kleinen Gruppen, sehr kleinteilig. Und dann aber auch, was da jetzt nämlich das Tolle ist, da führen wir das Gespräch. Also ich würde Sie jetzt fragen, was möchten Sie jetzt gern üben in dem Gespräch? Und dann machen Sie das mit dem Schauspielpatienten. Und dann machen wir mal Stopp. Und dann frage ich Sie, wie geht's Ihnen jetzt damit? In Bezug auf die Lernziele, die Sie vorher definiert haben. Ja, und dann wird reflektiert. Dann fragen wir natürlich die Schauspieler, und das ist hier so wertvoll, die geben dann nämlich Feedback aus Patientensicht. Weil der Professor Pfeiler hat es gesagt, die onkologischen Patienten sind so nett. Ja? Die sind, leider sage ich dazu, so dankbar und so genügsam, die beschweren sich nicht. Und niemals würde ein Patient zu einem Arzt sagen, das haben Sie jetzt aber nicht gut gemacht. Ja? Weil Patienten sind abhängig. Die sind ja, Sie als Ärztin haben das in der Hand, wie es mit mir weitergeht. Also ich würde doch niemals im Leben zu Ihnen etwas sagen, was Ihnen vielleicht nicht gefallen könnte. Also wir werden hier nie dieses Feedback kriegen. Aber von den Schauspielpatienten kriegen wir dann genau dieses Feedback. Wie hat das jetzt gewirkt? Wie ist das jetzt bei mir angekommen? Und dann mit diesem Feedback sagen wir, haben Sie Lust? Probieren Sie es gleich noch einmal. Und das ist das Tolle, dass man es dann gleich noch einmal anwenden kann. Und diese Trainings sind meistens, also gehen meistens über mehrere Tage. Ich habe es eh vorher gesagt, da geht es ja bei der Kommunikation nicht einmal üben, sondern man muss es wiederholen. Und was uns eben auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Ärztinnen, Ärzte, aber wir machen das auch für Pflegepersonal, für Psychologen, für alle Gesundheitsberufe, dass man dann in die Klinik geht, an den Arbeitsplatz geht und einmal ausprobiert, was ich jetzt hier gelernt habe. Dann trifft man sich wieder nach ein paar Wochen. Dann sagen sie, das hat nicht geklappt. Das war gut, das weiß ich nicht mehr. Das würde ich gern nochmal üben. Und dann tun wir es noch einmal. Ja, und dann haben wir einen langen Abstand und dann gibt es einen Refresher. Und da haben wir wirklich einfach, da gibt es eben auch Studien dazu. Und damit gibt es einfach wirklich gute Ergebnisse. Und das Tolle ist, es macht auch Spaß. Also ich habe eben den Eindruck, die Leute, die kommen, dass ihnen das auch gefällt. Ja?
Ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Ich wollte eigentlich nur unterstreichen, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich, dass Ärzte halt nicht so wahnsinnig gern zur Supervision gehen. Und das liegt an mehreren Dingen wahrscheinlich. Das eine ist, dass man sozusagen halt viel zu tun hat. Und das, ich glaube, der entscheidendste Punkt ist aber, dass man das sozusagen als nicht wichtig genug einstuft. Mhm. Und das ist in unserer Berufsgruppe so. Und wie es gesagt worden ist, ich glaube, beim Pflegepersonal oder meine Frau ist Ergotherapeutin zum Beispiel, die war regelmäßig bei der Supervision, da ist es ein Gang und Gäbe. Und ich glaube, dass das bei der Gesprächsführung ein bisschen ähnlich sein wird. Also wir wollen die Techniken können, wir wollen operieren können, wir wollen wissen, wie die Medikamente funktionieren, wir wollen wissen, wie die Prognose ist, wie die Studienergebnisse sind. Und wie ich dann das Gespräch führe und dem Patienten das beibringe, was ich alles gelernt habe, das ist sozusagen das Allerletzte und geht sich wahrscheinlich nicht mehr aus.
Das geht schon irgendwie.
Das geht schon irgendwie. Oder eigentlich reden kann ich doch eh. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, den Ärzten, also in meiner Generation überhaupt, weil bei uns war das gar kein Thema damals im Studium und beim Lernen oder bei der noch älteren Generation überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, dass das schwierig ist, das sozusagen beizubringen. Ich glaube, es wäre total sinnvoll, das einfach verpflichtend, ganz einfach verpflichtend mit hineinzunehmen. Und zu sagen, ich habe an der Abteilung, was weiß ich, einmal alle 6 Monate eine Freistellung für einen Tag oder 2 Halbtage Gesprächsführungskurs.
Super.
Das wäre optimal.
Ja,
und dann
super.
Wird das gemacht. Und das wäre nicht viel Zeitaufwand. Und so wird es dann gemacht. Wenn Sie es freistellen und sagen, machen Sie bitte nach Dienstschluss 15.30 Uhr, ab 15.30 Uhr können Sie das machen, da werden sich wenig einfinden, fürchte ich.
Also wir haben auf der Universitätsklinik für Kinderheilkunde Kommunikationstrainings gemacht. Und das, was so schön war, da waren nur Ärzte und da waren eben drinnen Oberärztinnen, die schon 30 Jahre da sind und Assistenzärzte, die vielleicht jetzt 3 Monate da waren. Und das fand ich so schön, weil die auch, was ja das Schöne ist, in seiner kleinen Gruppe, man lernt ja dann, sie üben mit den Schauspielern, aber sie lernen ja untereinander auch einfach so viel. Und was nämlich immer noch, also als Side-Effekt rauskommt bei diesem Training, es verbessert sich immer die Teamkommunikation. Weil das habe ich ja gar nicht gewusst von euch oder das habe ich so nicht gewusst oder man erfährt einfach da noch so viel voneinander oder es wird dann auch einmal klar, okay, wie informieren wir hier an der Abteilung überhaupt Patienten? Haben wir hier einen Konsens? Also gerade wenn wir zurückdenken, Patienten auf der Ambulanz haben jeden Tag einen anderen Arzt. Bei dieser Studie, die ich angesprochen habe, da haben wir unter anderem die Ärzte auch gefragt, was ist ihnen das Wichtigste, was die Patienten wissen sollen? Also was? Und hat jeder was anderes gesagt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Patient kommt jetzt jede Woche zu einem anderen Arzt und dem einen Arzt ist es wichtig, dass die Termine eingehalten werden, dem anderen ist das Psychosoziale wichtig, der dritte kümmert sich um die Nebenwirkungen, der vierte muss schon, also jetzt können wir uns mal vorstellen, was das an zusätzlicher Verwirrung und Belastung für die Patientinnen bedeutet. Also es sind oft auch so banale, einfache Dinge, die so viel helfen, wenn man sich innerhalb einer Abteilung klar wird, was ist uns wichtig? Ja, was machen wir hier?
Ein anderes Thema, das manchmal viele Schwierigkeiten möglicherweise bringt in der Kommunikation, sind Tabuthemen. Ja. Sexualität zum Beispiel. Mhm. Wollen Sie vielleicht beide, wer als erster mag, was dazu sagen? In der Brustgesundheit ist das natürlich auch.
Ist bei uns in der Tat nach wie vor ein Tabuthema. Wird von uns Ärzten wenig angesprochen, leider, wobei wir doch immer wieder Vorträge bei uns an der Klinik haben von Kolleginnen und Kollegen, die sehr wohl unterstreichen, wie wesentlich das ist. Dann kommt es wieder ins Gedächtnis, dann spricht man es auch wieder mehr an. Und ich glaube, ein Punkt, warum das so am Rande ist, ist, weil es einfach aus der Gesellschaft so ausgegrenzt wird in diesem normalen, in der normalen Interaktion und wir dann einfach uns fokussieren und konzentrieren auf die normalen menschlichen Funktionsweisen, dass der Mensch einfach funktioniert. Das heißt, wir schauen, kann der kochen, kann der gehen, kann der einkaufen, kann der selbst Auto fahren, kann der das? Und dieses vielleicht noch ins Familienleben hineingehend, also wie kann ich mit meinen Kindern und wie kann ich das? Und dann flacht das schon ganz stark ab. Und da fällt es ja beim Arzt einfach ein bisschen raus, muss man ganz ehrlich sagen. Und von der Patientin auch einfach vielleicht mit Schamgefühl oder auch nicht Schamgefühl, aber es kommt sozusagen eigentlich relativ selten eine Rückfrage in diese Richtung, wobei das bei uns doch wirklich, wenn es die Brust betrifft oder aber auch den Eierstock betrifft, ganz wesentlich oder wirklich hineinspielt in dieses Thema und trotzdem wird es eigentlich wirklich selten angesprochen. Ich glaube nicht, dass man es massiv forcieren muss, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, es gehört einmal angesprochen. Und dann sieht man, will die Patientin, braucht die Patientin oder die Patientin weiß, ich kann. Ich kann darüber sprechen.
Ganz genau.
Dann, glaube ich, ist der Punkt gelegt. Ne?
Ja, ich denke, also es ist genau so, dass die Ärzte es leider kaum ansprechen und die Patientinnen auch nicht. Hier muss man aber wirklich sagen, das wäre ärztliche Aufgabe, genauso, weil ich sage, es anzusprechen und zu sagen, das gibt es häufig nach einer Brustoperation, das hat Einfluss auf die Integrität des Körpers, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Das kann sich auf die Sexualität auswirken. Wie geht es Ihnen damit? Ja? Es geht ja nicht darum, dann die Patientin dazu zu zwingen, kommunikativ darüber zu sprechen, aber ich signalisiere damit, das ist auch ein wichtiges Thema. Und laut WHO gehört ja die sexuelle Gesundheit zur Gesundheit ja dazu, das ist definiert, also das gehört schon zum Funktionieren des Körpers eigentlich ganz wesentlich dazu. Und es ist ganz spannend, da gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also die meisten Brustkrebspatientinnen würden sich wünschen, dass Ärzte das ansprechen. trauen sich selber, das aber nicht anzusprechen. Also das wäre ja wirklich eine große Hilfe, wenn man hier zeigt, das darf man. Hingegen bei den Prostatakrebspatienten, erstens sprechen es die selber mehr an, die Männer, und zweitens sprechen die männlichen Urologen das auch an. Das ist irgendwie spannend. Ja, also
ich denke, weil es mit einer Funktionsweise zu tun hat. Es geht hier nicht sozusagen
es funktioniert
um die Psyche,
dann, ja,
sondern es geht tatsächlich um, ein technisches
Ding. Was das Technische ist. Ja, genau.
Und das kann man ansprechen.
Ja,
das ist einfach.
Ja,
da kann ich konkret was dazu sagen.
Wenn etwas nicht funktioniert. Ja. Und was man vielleicht noch, was vielleicht das noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt, ist, wenn man sich bewusst macht, ob sie das ansprechen oder nicht, betrifft auch die Partnerschaft. Und Sie haben ja vorher gesagt, die Partner, die Familie sind eine ganz große Unterstützung und wichtige natürlich emotionale Ressource. Wenn es aber mit der Sexualität nicht mehr funktioniert, dann wirkt sich das auf die Partnerschaft aus und dann kommen hier noch andere Probleme dazu.
Das stimmt.
Also das ist ganz essentiell. Ja. Also ich rede dann hier nicht nur von einem Menschen, sondern von zwei. Und ich kann hier Probleme noch dazu erzeugen und das kann die Frau sicher nicht brauchen in der Situation.
Richtig. Also das ist schon ein Thema, das dann oft besprochen wird, vor allem während einer Chemotherapie natürlich, weil die Chemotherapie starken Einfluss auf die Sexualität nimmt und eine lange Zeit einfach andauert. Das dauert einfach ein halbes Jahr, wenn es jetzt sozusagen bei uns eine sogenannte adjuvante Chemotherapie ist oder aber auch neoadjuvante Chemotherapie, und ein halbes Jahr ist lang. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass die Partnerschaft darunter leidet, stark leidet und genau dann das Gegenteil im Endeffekt passiert, was man eigentlich in dieser Situation braucht. Und da kann man jetzt sozusagen gar nicht dem einen oder dem anderen einen Vorwurf machen, sondern ganz im Gegenteil, man sollte versuchen, da irgendwie eine Art von Lösung, Support anzubieten, was ganz schwierig ist. Also eine Lösung gibt es meiner Meinung nach da nicht so wirklich, weil es sozusagen auch hier eigentlich Funktionsweisen betrifft, was das Gespräch wieder ein bisschen einfacher macht, weil ja sozusagen der Eierstock unter Umständen ruhig gestellt wird durch die Chemotherapie, die Hormonwerte sozusagen sich verändern, die Lubrikation sich verändert. Also das sind alles wesentliche Punkte, die man leider in dieser Zeit relativ schwierig positiv beeinflussen kann. Also ich glaube, da sind sozusagen Gespräche wesentlich und hilfreich. Und da muss ich wiederum sagen, da schaue ich dann, dass ich in so einer Situation eine Psychologin anbiete, die sozusagen das mit dieser Patientin oder bei uns auch glücklicherweise der Partner immer eingeladen zusammen mit den beiden das sozusagen hoffentlich klären oder auflösen kann.
Oder vielleicht auch mit Mythen aufräumt. Es gibt ja wahrscheinlich auch Missverständnisse, viele diesbezüglich, möglicherweise. Sie haben es kurz angesprochen, bevor wir überhaupt hier das Gespräch begonnen haben, dass es durchaus auch die Angst besteht, wenn ich jetzt mit meinem Partner sexuell aktiv bin, ist das dann giftig für den, weil ich Chemotherapie bekomme. So ja.
Richtig,
Dinge, mit denen kann man ja dann
definitiv, auch bei der Strahlentherapie, strahle ich, kann ich ein Baby, kann ich mein Enkelkind in den Arm nehmen oder nicht? Oder ist das gefährlich für das Kind?
Verständliche.
Vollkommen
Zweifel
richtig.
Natürlich,
Und das gehört natürlich geklärt in einem ärztlichen Gespräch.
Und so wichtig Psychologen hier auch sind in der Unterstützung, aber das zeigen halt auch alle Untersuchungen und das ist auch ganz klar, primärer Ansprechpartner für die Patienten ist der Arzt. Das heißt, der Arzt muss ja die Probleme dann nicht lösen im Detail, aber es wäre einfach sehr wünschenswert, wenn die Ärzte es ansprechen und damit zeigen, das ist was Normales, darüber kann man sprechen.
Was sind denn noch so schwierig zu kommunizierende Themen? Abgesehen von Sexualität, Sterben, Tod, haben wir nur kurz angestriffen.
Ich denke, alles, was sozusagen mit Prognose und dem Tod und Sterben zu tun hat, ist definitiv ein schwieriges Thema. Ist auch ein Art Tabuthema, wo wir aber wesentlich geschulter schon sind und auch definitiv Auskunft gut und gerne darüber geben können. Es ist aber schon so, dass wir uns auch in diesem Gespräch schwerer tun und mehr Zeit nehmen müssen. Also das ist sicherlich ein Punkt, wenn man eine Patientin hat, die in einer metastasierten Situation ist, wo eine Therapie versagt hat, wir vielleicht auf eine letzte Therapie oder auf keine Therapie mehr umsteigen, das heißt nur noch palliativ betreuen, unter Anführungszeichen nur noch, dann ist das ein Gespräch, das sicher länger Zeit braucht und einen ruhigen Rahmen braucht. Und das ist sicherlich ein schwieriges Gespräch, wo man sehr organisiert hinein auch gehen muss, wie es vorher angesprochen ist, mit einem Fahrplan, wo ich die Patientin noch abholen muss, wo wir jetzt stehen und wo geht die Reise jetzt sozusagen hin, was können wir jetzt tun und was ist sozusagen zu machen. Und dann zum Beispiel ein ganz schwieriges Wort ist immer eine Palliativstation. Also wenn wir eine Patientin haben, wo wir jetzt sagen, okay, also da ist jetzt sozusagen eine Therapie, ist hier nicht mehr sinnvoll. Dafür gibt es übrigens ganz interessante Studiendaten, dass wenn die Gesprächsbeziehung sehr gut klappt und die Gesprächsführung sehr gut klappt, dass weniger Patienten noch kurz innerhalb der letzten 30 Tage vor ihrem Ableben eine Chemotherapie erhalten, was, glaube ich, sehr sinnvoll ist. Aber wenn wir sozusagen sehen und merken, es macht eine Therapie keinen Sinn für diese Patientin, es hat mehr Schaden als Nutzen für die Patientin und sie braucht mehr Betreuung, als sie es vielleicht zu Hause bekommen kann, für sie wie eine Palliativstation optimal, dann ist das eine gewisse Hürde, mit dieser Patientin über das zu sprechen, weil viele Patienten, auch Angehörige, Palliativstation als Sterbestation sehen. Und man schiebt sie sozusagen in einen Bereich, ich kümmere mich jetzt nicht mehr darum, sie kommen jetzt dorthin und dürfen dort in Ruhe sterben, was ganz und gar nicht stimmt und gar nicht richtig ist. Ganz im Gegenteil, es gezeigt, dass Palliativstation das Leben verlängern kann, dass den Patienten die Lebensqualität verbessern kann. Und ich finde auch, es sollte auch so sein, dass der Arzt sich weiterhin um diese Patientin kümmert. Aber das ist ein schwieriges Thema und das braucht viel Zeit und viel Ordnung und Klarheit.
Es ist auch deswegen schwierig, weil, also ich behaupte das jetzt halt mal, man sich nicht mit Sterben, über Sterben und Tod unterhalten kann mit Menschen, ohne und so zu tun, als wäre man selbst nicht betroffen. Das ist ja ein Thema, das wir alle vor uns herschieben. Das betrifft immer die anderen. Später oder aus welchen Gründen halt mich nicht. Und wenn das aber so nahe kommt, dann betrifft mich das auch. Und das heißt, hier geht es um Emotionen, hier geht es um starke Emotionen, aber hier geht es nicht nur um die Emotionen von der Patientin. Hier geht es auch um die Emotionen der Person, die die Nachricht überbringt und die das bespricht. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also hier geht es jetzt schon natürlich Vorbereitung alles, aber hier geht es auch um die Bereitschaft, die Gefühle, die bei mir selber da entstehen, wahrzunehmen, zu reflektieren, eventuell selber dann auch mit jemandem zu sprechen. Und wenn wir bei den Studien sind, es gibt eine ganz nette Studie, da hat man qualitative Interviews gemacht mit Onkologen und dann hat man gesehen, dass diejenigen, die mit den Patienten auch über psychosoziale Themen gesprochen haben, die sich interessiert haben für ihre Patienten, nicht nur fürs Biomedizinische, dass die viel besser damit umgehen konnten, wenn die Patienten dann gestorben sind, weil sie das Gefühl haben, sie haben auch was getan für sie. Weil das medizinisch, also wenn keine Chemo oder keine Strahlentherapie mehr möglich ist, dann haben ja manchmal Ärzte das Gefühl, ich kann jetzt nichts tun oder ich habe nichts gemacht. Und da haben sie aber ganz stark das Gefühl, dass wir es gemacht haben. Also das heißt, auch hier hilft es nicht nur der Patientin, sondern es hilft auch ganz entscheidend den Ärzten.
Wie ist es eigentlich mit dieser vielen Online-Verfügbarkeit von Informationen, dass Patienten teilweise schon als Experten zum Arzt kommen? Mhm. Was für Herausforderungen stellen sich dadurch?
Also das gab eine Zeit vor ein paar Jahren, wo das, oder vor 5 bis 10 Jahren, wo das sozusagen sehr stark war und wo die Patientinnen mit Ausdrucken gekommen sind und nachgegoogelt hatten und gesagt haben, da steht das und die sagen das. Das hat sich ein bisschen eingebremst, kommt mir vor. Die Patienten haben sehr wohl, bekommen scheinbar sehr wohl aus irgendwelchen Medien oder von Freundinnen oder Freunden sehr wohl mit, dass das nicht der schlaue Plan ist, das nachzulesen. Und ich sage den Patienten immer, wenn sie mich fragen, soll ich das nachlesen oder kann ich das nachlesen oder kann ich, wenn ich den Befund bekomme, mir das im Internet nachdurchlesen, dann sage ich immer ganz, ganz Vorsicht, weil es stehen halt immer die ganz schlimmen und die ganz guten Sachen, so wie es in der Zeitung halt auch ist. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich werde damit weniger konfrontiert. Also ich würde sagen, das sind vielleicht noch 10%, 5%, 10% der Patienten, die wirklich mit einem Google-Ausdruck kommen oder sagen, ich habe jetzt nachgegoogelt und da steht ganz was Schlimmes oder ganz was Gutes drin. Ganz was Gutes sagen sie nie, es steht immer was ganz was Schlimmes drin. Das ist eigentlich relativ selten. Wenn das ist, tut man sich ein bisschen schwerer am Anfang, weil man muss ja sozusagen das dann vielleicht entkräften. Aber dadurch, dass man im Regelfall ein breites Wissen über dieses Thema hat, zeichnet man es der Patientin auf, schreibt der Patientin und dann geht das eigentlich auch sehr gut und man kommt von diesem Google-Wissen wieder ein bisschen weg.
Man gewinnt das Vertrauen.
Genau.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke mir immer, wenn ich jetzt rausgehe und ich kaufe mir ein paar Schuhe, ja, kaufe ich auch nicht das erste Paar. Die probiere ich, die schaue ich mir an, ich vergleiche den Preis. Vielleicht gehe ich noch mal nach Hause und überlege es mir. Wenn ich eine todbringende Krankheit habe, soll ich mich nicht informieren. Natürlich, wir alle haben Internet, wir haben Zugang zu Medien. Ich google, wenn ich eine Suppe koche und jetzt irgendwas wissen will. Natürlich informiere ich mich. Und ich finde eigentlich, dass das überhaupt nichts Böses ist und auch sich die Ärzte jetzt nicht dadurch angegriffen fühlen sollten. Der Patient googelt das ja nicht, weil er dem Arzt nicht glaubt, sondern weil er sich informieren will. Es geht um sein Leben. Ja? Und wir möchten verstehen, da passiert irgendwas in meinem Körper, das habe ich gar nicht gespürt. Das hat man festgestellt, vielleicht bei einer Routinekontrolle. Und das will ich verstehen. Wir sind so gebaut, dass wir wissen wollen, was passiert mit mir, was ist da los, damit ich damit umgehen kann. Und wir leben in der Zeit, dass wir natürlich auch googeln, logisch. Und ich finde es eigentlich ganz wunderbar und ein Zeichen des Vertrauens, wenn ich zu meinem Arzt komme und ihm zeige, was ich gegoogelt habe. Dann haben sie schon ganz viel gewonnen, weil der Patient, die Patientin, die zu ihnen kommt und sagt, schauen Sie, das habe ich gelesen, was sagen denn Sie dazu? Und da hat sich auch das Patientenbild gewandelt, weil früher, vor 100 Jahren, hat man gesagt, das Wohl des Patienten ist oberstes Gebot. Das Wohl des Patienten hat aber, wer das bestimmt hat, das war der Arzt, der gesagt hat, dass für den Patienten das Wichtigste ist. Dann ist gekommen, der Wille des Patienten ist das Wichtigste. Was der Patient will, wird gemacht. Was ja auch oft eine Überforderung ist, weil Ärzte haben ewig studiert und haben die Erfahrung, wie soll ich jetzt als Patient wissen? Und das, was jetzt zum Tragen kommt, sind diese Navigational Needs. Das heißt, ich bin überflutet von Informationen. Ich habe nicht nur das Internet, ich habe Freundinnen, ich habe Verwandte. Jeder kennt jemanden, der Krebs hat. Und jeder sagt mir sofort, was ich jetzt machen soll, weil die alle versuchen, ihre Angst zu kontrollieren, indem sie mir einen Ratschlag geben. Und das geht vom roten Rübensaft bis zur Therapie in Deutschland oder in China oder ich weiß nicht was. Also sind Sie, ich würde sagen, als Arzt sind Sie froh, wenn die Patienten Ihnen das mitbringen, weil es ist ein Zeichen des Vertrauens und Sie können es besprechen. Ja?
Also, jein. Ehrlicherweise eher nein als ja. Und zwar deshalb, weil das ist natürlich richtig, dass ich auch viel nachgoogle. Aber das sind ja Sachen zum Großteil, die ich bis zu einem gewissen Grad verstehe. Also ich weiß ja sozusagen, wie ich eine Suppe koche und dann möchte ich wissen, okay, was nimmt die sozusagen für ein spezielles Zusatzgewürz oder wie heißt das? Das google ich nach. In diesem Fall ist es aber so, wie Sie gesagt haben, es kommen die Freundinnen, die was sagen und so ist es im Google auch. Und im Regelfall landen die Patientinnen ja nicht auf der Hard-Fact-Seite. Das heißt, sie schaffen es ja im Regelfall nicht, die richtige Seite zu finden. Also sie schaffen es ja nicht sozusagen, die histologische Klassifizierung des Befundes als Google-Seite zu finden, sondern sie landen auf der Seite, wo Frauen, Patientinnen, Freunde oder sonst was berichten, ich hatte diese und diese Diagnose auch und so ist es bei mir weitergegangen. Und mit dem kommt sie.
Genau.
Und das sehe ich aber nicht als Vorteil. Ich würde es als Vorteil sehen und ich würde das total unterstütze es bei meinen Patientinnen, dass sie sagen, ich hole mir eine Zweitmeinung ein. Ich sage, natürlich machen Sie das. Sie gehen zu wem anderen und ich empfehle Ihnen wen. Und Sie gehen am besten noch zu jemand anderen aus einer anderen Fachrichtung.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass es schlau ist, in so einer hochkomplexen Sache, also wenn Sie angenommen eine Mercedes S-Klasse fahren, dann werden Sie sich nicht das YouTube-Video anschauen, um diese Mercedes S-Klasse zu reparieren. Never ever. Und Sie werden niemals Ihrem Mechaniker sagen, ich habe mir das angeschaut, ich glaube, das ist so wahnsinnig schlau.
Ja.
Das glaube ich nicht. Also das ist nicht sinnvoll.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja? Nur das Problem ist ja, die Leute schauen sowieso nach. Und deswegen sind ja Sie da. Weil ich mich eben nicht auskenne, aber ich habe trotzdem das Bedürfnis nachzuschauen. Ich kann dem Menschen nicht verbieten, dass er nachschaut.
Keine Frage.
Es gibt nur einen Unterschied. Es gibt den Unterschied, ich komme damit zu Ihnen und Sie können mir sagen, schauen Sie her, das ist es nicht. Oder aber, ich zeige es Ihnen gar nicht. Aber dann wird es für mein Verhalten wirksam. Und es wird nicht reguliert. Weil nur, weil ich Ihnen nicht zeige, was ich gegoogelt habe, heißt es nicht, dass ich es nicht gemacht habe. Und nur, weil ich Ihnen nicht erzähle, was mir meine Freundinnen raten, heißt nicht, dass ich es nicht weiß. Und das meine ich, dass ich dieses ich brauche den Arzt als Partner, der mir hilft, diese Informationen, die rundherum auf mich einprasseln, in eine Ordnung zu bringen. Der Arzt, die Ärztin müssen mir sagen, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, was bedeutet das? Und Menschen sind verschieden. Natürlich gibt es auch Menschen, die schauen überhaupt nicht nach, die sagen, das werden die schon wissen. Und es gibt welche, die schauen nach. Und ich würde einfach trotzdem nur empfehlen, auch aktiv zu fragen, was haben Sie denn schon gehört? Vorwissen. Patienten kommen nicht ohne Wissen. Jeder kennt jemanden, Krebs ist in aller Munde, jeder hat ein Wissen dazu. Jeder kennt jemanden, der unter ganz schrecklichen Bedingungen gestorben ist oder jemand, der trotz widrigster Umstände überlebt hat. Also da spricht man darüber, man weiß das und das habe ich im Kopf und das ist mein Vorwissen. Und darum wäre es eben wichtig, dass Ärztinnen, Ärzte eben, bevor sie was vermitteln, auch fragen, was wissen Sie denn schon drüber und was bedeutet das für Sie? Darum meine ich, ja? Mhm. Wenn ich es Ihnen bringe, haben Sie schon gewonnen.
Das, was Sie gerade zusammengefasst haben, das sind eigentlich auch, also dieses immense Vorwissen, was die Patienten oft bringen und was uns auch zugutekommen soll im Idealfall, das ist halt etwas, was oft, auch wenn es aus den Medien kommt oder aus dem Internet, etwas ist, was sehr stark die Angst schürt. Und die Angst, würde ich mal so sehen, ist ja doch eher ein Hindernis in der Kommunikation. Also wenn jemand schon mit einer sehr großen Angst zum Arzt kommt, dann hat man als Arzt erstmal die Aufgabe, vielleicht diese Angst mit dieser zu lernen, umzugehen und sie vielleicht auch ein bisschen kleiner zu machen, zu beseitigen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die möglicherweise da dahinter steckt.
Ich glaube auch, die Angst wird sicherlich ein Störefried in der Kommunikation, aber vor allem in der Aufnahmefähigkeit. Also ich glaube, dass die Kommunikation manchmal noch weiterlaufen kann, aber die Aufnahmefähigkeit, wenn die Patientin sehr stark Angst hat, deutlich reduziert ist. Und das muss man natürlich zuerst lösen, gar keine Frage, damit man sozusagen dann in weiterer Folge ordentlich kommunizieren kann.
Mhm. Allerdings jemand, der eine onkologische Diagnose bekommt und keine Angst hat, der ist aus psychologischer Sicht auffälliger als jemand, der sagt, ich habe Angst. Es geht uns ans Leben. Mhm. Und wir haben aufwendige Therapien von uns. Es verändert alles. Ja? Wer hier keine Angst hat, also Angst...
Darf sein.
Muss sein. Und darf sein.
Ja.
Ja? Also das ist nichts. Also ich habe ja lange auf der Onkologie gearbeitet im AKH. Und einer dieser Nebeneffekte meiner Tätigkeit am Anfang war, dass die Patienten mehr gefragt haben, und mehr geweint haben. Und das hat am Anfang, das war vor 25 Jahren, für ein bisschen Aufregung gesorgt. Und dann hat es einmal ganz eine nette Anekdote gegeben, wie auch eine Patientin geweint hat nach der Visite. Und dann hat der Klinikchef gesagt, weinen Sie nur, die Psychologin sagt, das ist gut. Ja. Also, aber was will ich damit sagen, solange Emotionen offen nach außen getragen werden, sind sie nicht toxisch. Das, was Sie ganz am Anfang auch gesagt haben. Ja? Mhm. Es gibt nur zwei Dinge. Entweder darf ich es mit Ihnen teilen und Sie halten das ein Stück weit aus. Ich weiß schon, dass Sie es mir nicht nehmen können. Sie können mir meine Angst nicht nehmen. Aber Sie können es für diese 5 Minuten, wo ich jetzt bei Ihnen bin, mit mir aushalten. Und das hilft mir. Oder ich bin ganz allein damit. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten.
Na, dann doch lieber so. wir kommen langsam in die letzten Momente unseres Gespräches. Ich würde gerne Sie beide noch um ein kurzes Statement bitten zum Schluss. Und zwar, was gibt es noch zu tun in Österreich, was die Arzt-Patienten-Kommunikation betrifft in unserem System? Was können wir als nächstes tun? Was gibt es zu verbessern? Wie ist die Zukunftsaussicht?
Also ich glaube, was wir angesprochen haben, dass man versucht, diese Gesprächsführungskurse, wo man die Gesprächsführung lernt und auch wiederholt lernt, also nicht einmalig macht. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Man muss sich sozusagen immer wieder verbessern. Im Endeffekt ist das wie wenn man ein Instrument spielt. Kann ich auch nicht einmal das Stück spielen und dann ist gut. Dass man das sozusagen versucht, in den klinischen Alltag, einerseits in die Ausbildung natürlich, wie es auch schon gemacht worden ist, aber andererseits in den klinischen Alltag des Arztes zu implementieren. So wie es so gefordert ist, dass ich DFB-Punkte sammle, so muss es halt auch gefordert sein, dass ich halt einmal oder idealerweise wahrscheinlich, denke ich, zweimal pro Jahr so einen Gesprächsführungskurs mache, wo ich sozusagen Rückmeldung bekomme, wie es gesagt worden ist, wo ich Skills lerne, wo ich mich im nächsten Gespräch mit der Patientin wieder wohlfühlen kann. Mhm.
Ja, also ich denke, vielleicht da noch ergänzend, ich glaube, es muss uns einfach klar sein, dass Kommunikation essentieller Bestandteil der klinischen Behandlung ist. Ohne Kommunikation funktioniert es nicht. Und wenn die Kommunikation gut läuft, wenn die Beziehung gut läuft, dann haben wir einfach auch viel bessere Outputs. Und vielleicht, was ich noch dazu sagen will, Kommunikation kann man lernen. Wir wissen, dass man es lernen kann. Es ist leider nicht so, dass es einfach automatisch besser wird, je länger man es macht. Und es hat einfach sehr positive Auswirkungen, eben nicht nur für die Patientinnen, sondern auch für die Ärztinnen, wenn die Skills verbessert werden.
Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Dr. Birgit Latschik-Kermer und Professor Georg Pfeilach.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke für die Aufmerksamkeit. Details zu unseren Gästen finden Sie in den Beitragsinformationen des Podcasts. Dieser Podcast wird produziert von der ABCSG, der Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group, und kommt aus dem Hörwinkel. Das nächste Mal setzen wir das Thema Arzt-Patient-Innen-Kommunikation fort, mit einem Best Practice. Das Gespräch führen dann tatsächlich eine Patientin und ihre ehemalige behandelnde Ärztin. Also bis zum nächsten Mal.